ARD Sounds.
Jeder muss seinen Weg mit der Trauer finden. Ich glaube, die größte Stütze war wirklich die Familie untereinander, dass wir da, wir haben ja jeden Tag darüber gesprochen. Ja. Ist ja auch, dass wir, ich sag mal, nach der Beerdigung haben wir uns mit den ganzen Jungs vom Betrieb und so haben wir uns bei uns auf die Terrasse gesetzt, ein paar Getränke auf den Tisch gestellt und uns die alten Geschichten von früher erzählt. Mhm. Das finde ich eine viel, ich sag mal, schönere Form, das zu verarbeiten, als sich irgendwo einzuschließen. Und das bringt einen dann irgendwie auch besser zusammen.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Moritz.
Es geht hier auch manchmal richtig ans Eingemachte. Landwirtschaft ist nicht nur ein Zuckerschlecken. Hier ist 63 Hektar, euer Landwirtschaftspodcast Nummer 1 der Herzen. Hier erfahrt ihr Dinge, die ihr niemals gewusst habt. Zum Beispiel, dass Trüffelanbau in Deutschland geht. Warum es im Süden keine großen landwirtschaftlichen Betriebe gibt. Und warum man beim Gülle-Silvester vergeblich auf Feuerwerk wartet. Und wir gucken auch immer ein bisschen hinter die Kulissen. Wir gucken auf die Menschen, die Landwirtschaft betreiben, die Menschen hinter den Tieren, die Menschen hinter dem Stall, auf dem Trecker, weil uns die Geschichten interessieren. Weil ich persönlich finde, nur wenn man die Geschichten der Menschen kennt und sie versteht, dann hat man auch Verständnis füreinander. Ich bin Andreas Kuhlage, ich bin eigentlich Radiomoderator und ich bin hier in diesem Podcast der Verbraucher. Und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Landwirtschaftskollegin Maja.
Maja Moritz, genau. Ich habe Landwirtschaft studiert und komme auch selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Und ich freue mich, dass wir durch diesen Podcast es immer wieder schaffen, Menschen vorzustellen, die Teil der Landwirtschaft sind. So auch in dieser Folge.
Ja, Menschen und auch ihre Schicksale. Darum geht's heute. Das wird eine Podcast-Folge. Da werden jetzt hier garantiert keine Konfetti fliegen. Es geht heute wirklich an ein Thema, das an die Nieren geht. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr wachst auf einem Bauernhof auf mit euren Eltern, die alles für euch regeln. Ihr helft mit, ihr plant ein bisschen. Ihr plant aber auch eure eigene Zukunft. Ihr feiert aber auch, ihr habt Spaß. Und eines Tages passiert es, aus heiterem Himmel, euer Vater stirbt. Und auf einmal steht ihr mit allem alleine da. Über Nacht seid ihr Chef von Mitarbeitern, von Angestellten. Ihr müsst den ganzen Hof regeln und alles, was damit zusammenhängt. Und keiner hat euch so wirklich darauf vorbereitet. Das ist unserem Gast Klaas passiert. Und nicht nur ihm, Maja, bei dir war es fast ein bisschen ähnlich. Ne? Darf ich das fragen?
Eigentlich teilen wir so ein bisschen das Schicksal. Und wie ihr schon merkt, ich habe da nicht so eine starke Stimme. Und da ich vielleicht auch manchmal gar keine Stimme dazu habe, dachte ich mir, es ist einfacher, wenn wir uns dazu jemanden einladen. Ich finde es aber selber immer schön, wenn man sieht, wie Menschen Leben meistern und auch so einen Schicksalsschlag meistern. Und ich versuche auch mitzureden, aber werde mich wahrscheinlich eher im Hintergrund dazu halten.
Ich finde es wahnsinnig mutig, dass du diesem Thema zugestimmt hast, Maja. Das wird dir sicherlich heute an die Nieren gehen. Ich finde es trotzdem toll, dass du das mit uns durchstehen willst. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung auch. Du hast irgendwie einen Verlust erlitten vor nicht allzu langer Zeit. Und dieser Verlust hat sehr viel bei dir verändert, weil auch du auf einmal in die Verantwortung gehen musstest. Das habe ich so richtig zusammengefasst, ne?
Also eigentlich ist es die identische Geschichte wie von Klaas. Und bei mir war es eigentlich genau die gleiche Situation. Erntezeit, mein Vater Geschäftsführer, mein Vater verstorben und dann eben das Leben, was sich daraufhin verändert.
Ja, ich bin mir sicher, viele von euch Hektis haben auch schon schlimme Verluste hinnehmen müssen. Und dennoch ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes, wenn man so von heute auf morgen ins kalte Wasser geschmissen wird und nicht nur mit seiner Trauer und diesem Verlust klarkommen muss, sondern auch mit der Frage, okay, jetzt hängt alles an mir. Klaas Meyer ist bei uns. Klaas, du bist 24 Jahre alt und du hast vor nicht allzu langer Zeit deinen Vater verloren. Erinnerst du dich an den Tag und wie du damit umgegangen bist?
Ja, moin erstmal.
Moin.
Ich bin mittlerweile tatsächlich schon eine alte Socke. Ich bin mittlerweile sogar schon 25. Ja, war im Sommer in der Ernte, im August. Ich hatte eigentlich meine Klausuren im Juli abgeschlossen. Zweites Semester Masterstudium. Agribusiness, also ich habe mich ja schon also mit dem Bildungsweg auch darauf vorbereitet, irgendwann mal den Betrieb zu übernehmen. Und ja, dann waren wir in der Weizenernte. Es ging auch so langsam auf die Zielgerade, aber eigentlich war es wirklich so High Life. Der Weizen musste weggebracht werden. Wir waren mit zwei Dreschern bei uns am Dreschen. Und dann war ich aber den einen Tag, hatte ich mir eigentlich freigenommen oder gesagt, komm, da bin ich nicht da. Mein Vater war ja auch zu Hause und die Jungs auf den Maschinen, weil da mein Kumpel ein kleines Festival bei sich gefeiert hat und da wollte ich eigentlich unbedingt hin. Das hatte ich früh genug eigentlich angemeldet. und bekam dann aber auf dem Weg dahin einen Anruf, dass es eben ja einen Verkehrsunfall gab und mein Vater da drin verwickelt war. War natürlich große Unsicherheit und dann bin ich halt direkt umgedreht und nach Hause, auch weil niemand erreichbar war. Trotzdem musste irgendwie alles organisiert werden, Vermarktungsmengen vom Weizen an die Genossenschaften. Und da bin ich halt eingesprungen, habe ganz viel telefoniert, war so ein bisschen ja Adrenalin geladen und dann bin ich erstmal zu Hause angekommen und habe mal ein bisschen geguckt, was überhaupt los ist. Ja.
Also die erste Reaktion ist wahrscheinlich, man muss funktionieren, ne?
Schon, ja. Da hängen Leute dran, die Ernte hängt dran. Es war auch absolute Unsicherheit, was denn überhaupt gewesen war. Es war einfach nicht erreichbar. Keiner war direkt da. Da war alles fernab von uns ein bisschen geschehen. Und genau, das war erstmal ein bisschen, ja, wie so eine Maschine erstmal.
Das geht ja vielen so, dass man in dem Moment erstmal in so einem Schockzustand ist und irgendwie funktioniert, es läuft irgendwie weiter. Aber irgendwann sickert es ja in das Bewusstsein ein, okay, ab jetzt ist nichts mehr wie vorher.
Also ich habe damals zwischendurch immer mal wieder die Verantwortung auch gehabt und auch wenn mein Vater im Urlaub war und so auch die das eigentlich das Wichtigste am Laufen zu halten und ich sag mal Verantwortung zu tragen, war ich zwischendurch schon mal gewohnt und deswegen habe ich dann auch einfach die Pflicht gemerkt, dass das jetzt dann so ist und dann gesagt, jo.
Vielleicht holst du uns einmal auf deinen Betrieb. Wie kann man sich denn vorstellen, welche Betriebszweige habt ihr, damit wir uns erstmal vorstellen können, welche Verantwortung dann auf dich zukam?
Ja, entstanden eigentlich aus einem einfachen bäuerlichen Betrieb, der schon seit 500 Jahren Familienbetrieb ist. Damals mit Schweinehaltung ist mittlerweile, nachdem wir die Schweinehaltung aufgegeben haben und zwei Biogasanlagen gebaut haben, einen Ackerbaubetrieb, ja, ich sag mal so im mittleren dreistelligen Hektarbereich angewachsen mit Lohnbetrieb, quasi für die eigenen Biogasanlagen, aber auch für Kunden. Wir haben 6 Mitarbeiter, feste, plus eben, ich sag mal, bis zu 10, 15 Aushilfen in Hochzeiten. Ja, meine Familie hilft natürlich mit, das ist so eigentlich das, was wir bewegen. Ja.
Und bevor der Unfall war, welche Rolle hattest du da?
Also eigentlich war ich Student oder bin ich auch immer noch, theoretisch. Mhm. Hab meinen Bachelor in Agrartechnik gemacht, war dann ein Jahr in Praktikas bei Landtechnikunternehmen und immer wieder zu Hause, ich sag mal in den Ferien und hab schon auch, ich sag mal, wenn es um Kaufentscheidungen ging oder wenn Hochzeit war, habe ich auch zu Hause ausgeholfen und hab schon auch geguckt und mich auch viel diskutiert, was man denn zukünftig so macht, konzeptioniert und so, das war schon auch meine Sache und auch bei den Biogasanlagen eben mit Service und eigentlich alles in Instandhaltungsmäßige gemacht.
Wie war so euer Teamverhältnis? Weil man ist ja nicht nur Vater-Sohn, man ist ja aber auch wahrscheinlich Arbeitskollege oder Chef und Angestellter so ein bisschen. Wie waren so eure Arbeiten so aufgeteilt? Wie hattet ihr im Alltag miteinander zu tun auf dem Hof?
Das ist eigentlich eine richtig gute Frage, weil das ist ein typisches Thema auf landwirtschaftlichen Betrieben. Ich sag mal, zwischen den Generationen entsteht ja auch manchmal so ein Generationenkonflikt. Eigentlich war es auch bei uns so, das ist normal, ja. Ne, würde ich auch sagen. Ne? Und je nachdem, wie die Persönlichkeiten dann ausgeprägt sind, wird er dann auch entweder mal lauter oder halt nicht so laut. Also das ist dann so eine Sache. Und ich kann schon auch sagen, da hat es bei uns schon auch Reibereien gegeben. Also ja. Das muss man wirklich sagen. Weil ich hatte irgendwie auch schon früh Bock drauf, was zu machen, Verantwortung. Natürlich war ich auch grün hinter Ohren. Mein Vater hat mich aber viel trotzdem machen lassen. Aber wenn es schief ging, konnte ich mir halt auch einiges anhören. So. Also das war schon das Ding. Also im Prinzip war ich schon eigentlich, ja, ich sag mal operativ, wenn ich dann mit der Spritze los sollte oder so, war ich dann der Mitarbeiter, aber ich konnte schon eben mitentscheiden, das war schon die Sache und wenn es jetzt um, ich sag mal, mein Fachgebiet ging, Landtechnik oder so, kann man schon auch sagen, dass da auch mit mir die Entscheidung getroffen wurden.
Okay.
Auf die Zukunft geblickt, wenn man das weiterführen möchte, damit man da schon mal drin schnuppern kann, hat mein Vater mich auch immer mitgenommen zu Bankterminen und so. Also da war ich eigentlich schon mit dabei, ja.
Wie hast du dir denn dein Leben eigentlich, also zu dem Zeitpunkt nach dem Studium, vorgestellt? Du warst ja gerade auf dem Weg zum Festival beispielsweise.
Ja, ich habe in Bayern habe ich meinen Bachelor gemacht und dann bin ich da runtergegangen, habe mich eigentlich im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe, einfach mal weit weg von zu Hause zu kommen, weil dann kann von zu Hause auch keiner anrufen und sagen, hier, wir müssen mal eben. Nee, ich kann jetzt nicht kommen. Ne? Und dann ja, wollte ich eigentlich mein Masterstudium danach noch beenden. Ich habe zwischendurch Praktika bei Landtechnikherstellern gemacht, mit Social Media eben angefangen und wollte eigentlich, bevor ich den Betrieb übernehme, nochmal ein bisschen Auslandserfahrung sammeln. Erfahrung in einem Unternehmen vielleicht oder als auch in einer Festanstellung woanders. Das
also definitiv nicht nach Hause kommen zu dem
nicht sofort.
Moment.
Nicht sofort, nee, das war nicht so der Plan, das kann man nicht sagen. Mit meinem besten Kumpel wollte ich nochmal nach Südamerika mir ein bisschen Landwirtschaft angucken. Das wäre so geplant gewesen, bevor man zu Hause richtig durchstartet.
Denkst du da manchmal irgendwie so, Mist, das werde ich jetzt nicht mehr machen können?
Ich glaube, es ist eher aufgeschoben, hätte ich jetzt gesagt. Jetzt erstmal alles sortieren, gucken, dass es läuft und Strukturen aufbauen, dass man vielleicht doch irgendwann mal ein, zwei Wochen weg kann in ruhigeren Zeiten, dann irgendwann nachholen. Aber ich sag mal so vollumfänglich und ohne die Verantwortung oder die Verpflichtungen, die da so mit dahinter stehen, die Biogasanlagen immer zu beobachten und so, in der Form wird es das nicht geben.
Nee. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie souverän du hier sitzt in diesem Podcast, über diese schwierige Zeit redest. Mich erinnert das an eine Geschichte, die ich neulich in einem Podcast gehört habe, den ich an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnen will, weil er einfach großartig ist. Die Lösung heißt der. Und da geht es so darum, dass ja jeder in seinem Leben mal mit Trauer und Schicksalsschlägen konfrontiert wird. Und in diesem Psychologie-Podcast geht es genau um dieses Thema. Und sie haben sich eine Protagonistin rausgesucht, die heißt Jenny, ist Anfang 30. Und plötzlich stirbt ihr Freund. Und das zieht ihr natürlich voll in den Boden unter den Füßen weg, weil sie nicht nur ihren geliebten Menschen verliert, sondern natürlich auch, wie bei dir, Klaas, irgendwie die komplette Zukunft jetzt in Scherben liegt oder jetzt erstmal zumindest nicht so eintreten wird, wie man sich das ausgemalt hat. Und darum geht es in diesem Podcast, wie es dann bei ihr weitergeht und wie man da so aus psychologischer Sicht drauf guckt. Also ganz toller Podcast, die Lösung, beschäftigt sich auch mit anderen Themen. Hört mal rein, gibt's in der neuen ARD Sounds App, das nur mal ganz kurz an dieser Stelle, aber mir ist da halt klar geworden, irgendwie so, dass mit so einem Verlust sofort wahnsinnig viel auf einen einstürmt. Und ich würde gerne nochmal, wenn du das erlaubst, Klaas, irgendwie zu dem Moment zurückgehen, wo da erstmal alles über den Haufen geworfen wurde. War dir in dem Moment sofort klar, so wie ich mir das vorgestellt habe, wird das nicht funktionieren?
Das kam in den Tagen, wo dann Gewissheit einkehrte, da wurde das dann klar eigentlich. Also ich kann dazu sagen, ich meine die ganze Kraft und auch so ein, ich hoffe, dass ich hier auch, wenn ich so hier sitze und das erzähle, ich hoffe, das wirkt nicht zu kühl und zu abgeklärt, aber ich versuche natürlich möglichst rational das irgendwie darzustellen, was so geht, damit man auch Leuten mitgeben kann, was so abgeht, weil ich bin kein Fan davon, Trübsal oder so zu blasen, sondern eben nach vorne zu gucken und zu gucken, was man schafft. Aber ja, also ich glaube, die Kraft kommt vor allem von meiner Mutter auch, die natürlich auch voll im Betrieb integriert ist, die Buchführung immer gemacht hat, eigentlich die gute Seele der Fels in der Brandung und vor allen Dingen die Ordnung in den Betrieb schafft, so gesehen. Ich jetzt quasi die operative Betriebsführung übernommen habe. Und ja, dann, wenn man sich darüber die ganze Zeit unterhält innerhalb der Familie, da kristallisierte sich das dann irgendwann raus. Ne? So kam das dann, ja. Aber im ersten Moment, nee.
Wenn man so will, warst du ja dann mit 24 damals dann noch Chef. Hattest du dich damit in der Rolle alleine gefühlt oder hattest du das Gefühl, das rollt hier auch durch die Mitarbeiter, durch meine Mutter, durch viele andere gemeinsam oder hast du dich da alleine gefühlt?
Ich fand damals das Wort Chef schon immer so ein bisschen, da war ich vorsichtig. Mhm. Ich habe mich auf jeden Fall nicht so bezeichnet und war wirklich vorsichtig, weil am Ende muss man sich ja auch, erstmal muss man sich den Respekt und oder das, man diese Position dann innehat, erstmal verdienen und auch gucken, ob die Mitarbeiter das auch so sehen.
Wenn ich einmal ganz kurz auf die Doku da aufmerksam machen darf, Klaas mit K, da wurdest du ja begleitet. Da wird jemand interviewt und der sagt, ja, Klaas muss der Erste sein, der hier aufsteht und der Letzte sein, der zu Bett geht, damit er sich Respekt erarbeitet vor den Mitarbeitern und ernst genommen wird. Mhm. Und irgendwie finde ich, ist das so ein ganz klassischer, typischer Satz, um sich zu behaupten, um irgendwie ernst genommen zu werden in der Landwirtschaft. Aber da denke ich mir so, okay, es ist auch sein Vater, der hat Trauer, der hat echt einiges, was da noch mit dranhängt, Beerdigung. Da hängt so viel mit dran, Sargentscheidung, Grabstelle, das zieht einen ja alles wahnsinnig runter und trotzdem da als allererstes und letztes irgendwie aufzustehen. Wie hast du das da geschafft?
Ja, also ich habe das auch gemerkt, dass dann schon geguckt wird, wie man sich so verhält und was man so macht und ob man sich einsetzt. Und ich glaube schon, dass ich dann auch Gas gegeben habe und es zeigen wollte, auch weil es ja so ein bisschen diese Erwartungshaltung dann gibt. Aber ja, das hat sich jetzt auch nicht irgendwie, also na klar gab es einen gewissen Druck, aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt unter Druck gesetzt gefühlt. Das war dann doch eher die Verantwortung, die man dann gespürt hat. Aber es ist schon so, ich sag mal, direkt in der Zeit, als das passiert ist, so rein operativ, wir haben Jungs, die organisieren mit, die hatten da schon erstmal auf jeden Fall Verständnis für. Die haben ja auch, ich meine, wir haben einen Mitarbeiter, der ist seit Jugendalter ist er bei uns mit dabei. Mein Vater war fast schon wie ein zweiter Vater für ihn und für ihn ist das genauso ein emotionales Thema. Und ja, da haben wir irgendwie alle so zusammengestanden und da hat jeder eigentlich für den anderen eingestanden. und danach, ich sag mal, als Normalität eingekehrt ist, da musste man dann gucken, dass man auch wirklich Verantwortung übernimmt, damit man auch, ich sag mal, ja, das Geschäft vernünftig weiterführt, ja.
Ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass du ja nicht nur diesen Betrieb weiterführst, sondern auch direkt bereit warst, irgendwie so dieser Doku zuzustimmen. Gibt es übrigens im YouTube-Kanal von NDR auf dem Land. Könnt ihr euch mal angucken, ganz faszinierend. Gab es einen Moment, Klaas, wo du gedacht hast, ich schaffe das nicht?
Ja, also da würde ich sagen, ich bin jetzt auch nicht aus Titan. Also ich habe zwischendurch jetzt abends spät, wenn die Jungs weg waren, und ich noch alleine im Büro gesessen habe und da so saß, da hatte ich schon auch Momente, wo ich dachte, wo auch der Tag vielleicht so überhaupt gar nicht lief, das eine übergelaufen, das kaputt gegangen, wo du echt dachtest, Junge, boah, wird da was von? Hast dir aber trotzdem irgendwie gute Gedanken gemacht und bist nächsten Tag aufgestanden zeitig und dann lief das aber auch wieder und dann dachtest du dir, okay, kriegst du schon hin. Aber manchmal auch, ich glaube, das, was ich mir am meisten zu Herzen genommen habe, und wo ich sehr sensibel zu Anfang war, war mit den Mitarbeitern, wenn sie einem was gesagt haben oder nicht so richtig Signale gesendet haben, wo du dachtest, ja, okay, der ist noch nicht so lange dabei, nicht, dass der jetzt irgendwie unzufrieden ist, dies, das. Da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Da habe ich mir auch gedacht, ob ich die Verantwortung die ganze Zeit so einbehalten kann. Aber es hat am Ende auch gut funktioniert, fand ich.
Jetzt bist du ja in der Rolle deines Vaters. Und wenn du jetzt mit Kunden zu tun hast oder mit anderen Landwirten, muss man sich manchmal behaupten, gibt es da so Leute, die sagen, also bei deinem Vater war das immer so und mit dem haben wir es immer so gemacht und jetzt stehst du da aber und sagst, ja, aber jetzt bin ich hier.
Die fragen einen eigentlich eher, ja, wie wollen wir es machen? Und dann frage ich eher oft, ja, wie hast du es denn mit Vatern damals immer gemacht? Ah, okay. Dann habe ich oft gesagt, komm, das behalten wir erstmal so bei, bis ich so fest im Sattel bin und sagen kann, okay, das funktioniert vielleicht so nicht, das müssen wir jetzt ein bisschen anders machen. Und einige Absprachen machen auch, wenn es jetzt um logistische Sachen geht, unsere Mitarbeiter direkt mit den Kunden, das funktioniert auch so weiterhin. Aber nee, das ging eigentlich echt. Da muss ich wirklich appellieren an die Landwirte um uns rum, das war richtig zuvorkommen.
Ist das etwas, also wenn man gar nicht sich so diese Auszeit nehmen kann, um jetzt so zu groß zu trauern, weil der Betrieb weiterlaufen muss, hat dir das geholfen?
Schon. Ich würde auch sagen, also ich mit dem NDR arbeite ich jetzt schon ein bisschen länger auf Social Media zusammen durch meine Social Media Tätigkeit und da war es auch eben geplant, mal Longformat oder längere Formate zu machen und da haben wir auch eben da gestanden und gesagt, was machen wir jetzt mit der Situation und da habe ich nur gedacht, komm, da kannst du bestimmt einigen da draußen was mitgeben, wie man eben so eine Situation vielleicht bewältigen kann oder was so abgeht und auch ein bisschen Transparenz da reinbringen, was eigentlich so abgeht auf so einem wirtschaftlichen Betrieb und was da eigentlich so passieren muss. Und so das Ergebnis und ich sag mal auch die guten Resonanzen, die helfen einem da schon. Ne? Natürlich ist das auch intern, musst du das in so einer Hochzeit auch überhaupt erstmal ein bisschen verteidigen, gerade wo du sagtest, ja, gucken wir mal, was er da so macht, auch wenn die Mitarbeiter einen angucken und dann auch noch so ein Kamerateam dazu nehmen, wo man, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, was das nochmal für eine Belastung ist.
Ja.
Also da dachte ich auch, das war schon heavy, aber wenn du das Ergebnis anguckst, dann denke ich mir, okay, das war es dreimal wert.
Ja. Also das, aber jeder geht ja auch anders mit so einer Situation um. Ich tue mich auch schwer mit Leuten, die mir dann sagen, wie ich trauern soll. Also so, ja. das kann man am Ende nur selber wissen, wie man damit umgeht. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. So. Und es gibt halt irgendwie keine einzelne Form des Trauerns, sich einschließen, rumheulen, sondern irgendwie jeder hat so seinen eigenen Weg. Hast du dir eigentlich zwischendurch mal Hilfe geholt oder hast du es irgendwie selber versucht, mit dir abzumachen?
Doch, also auf jeden Fall mal telefoniert und geguckt, dass, falls man vielleicht in so ein Loch fällt oder so, mich zumindest mal informiert, auch für meine Geschwister natürlich. Und ja, und wie du schon sagst, jeder muss seinen Weg mit der Trauer finden. Ich wusste auch nicht genau, wie das passiert oder wie sich das abspielt. Alle, wir haben auch gedacht, komm, wir fallen im Winter auch in so ein Loch, wenn wir dann nichts haben und so gedanklich irgendwie ein bisschen abschweifen. Ich glaube, die größte Stütze war wirklich die Familie untereinander, dass wir haben ja jeden Tag darüber gesprochen.
Das ist schon mal wichtig,
finde
ich,
dass
man
ja auch
redet, ne?
Auf dem Betrieb lebt, so das Lebenswerk weitermacht, ist ja auch in jedem Mitarbeiter, in jedem, im Alltäglichen ja immer so dabei, finde ich. Also kann ich jetzt so aus meiner Perspektive sagen, ob es der Baum ist, den er auf dem Hof gepflanzt hat oder der Mitarbeiter, der sich Sprachfloskeln abgeschaut hat. Ich glaube, bei deinem Vater war es, was sagt er?
Echt stark hat
echt
er immer
stark.
Gesagt. Genau.
Mein Vater hat immer gesagt, astrein, oder man muss ja auch mal an sich denken und wenn dann 5 Mitarbeiter da stehen und immer sagen, man muss ja auch mal an sich denken, dann ist er irgendwie präsent. Und zum Thema Trauern, Da denke ich mir so, wenn mich jetzt jemand anspricht, wie geht es dir? Dann denke ich, ist jetzt der Moment, wo ich vor dir und du hast jetzt auch die Zeit, dass ich jetzt hier traurig bin vor dir. Also manchmal gibt es dafür auch im Alltag nicht den Platz. Und es sind auch gar nicht, manchmal ist es auch gar nicht die Frage, wie geht's dir, sondern manchmal ist es vielleicht das Jackett, weil jemand einen Janker trägt, weil du sein Auto siehst, weil du das Parfüm riechst. Also es ist ja gar nicht nur dann in dem Moment, wenn man gefragt wird, die Trauer.
Ja. Natürlich, man wird natürlich von vielen angesprochen, aber wusste ich auch erst im Moment nicht, was ich so erzählen sollte. Dann habe ich halt ein bisschen was erzählt, was bei uns so abgeht. Weil, ich sag mal, diese persönliche Trauer war auch nicht so einfach zu beschreiben. Ich wusste ja auch nicht, was man darauf groß antworten soll. Und was du eben meintest, diese Erinnerungen hat man immer wieder. Und ich finde, die helfen auch, dadurch, dass es eben so allgegenwärtig eigentlich in jedem Teil des Betriebs findest du es wieder. Und wenn es irgendwelche Baustellen waren, die er vielleicht hier und da mal hinterlassen hat. Aber da unterhalten wir uns auch im Team immer drüber. Und wir können da auch drüber lachen, weil das ist so ein bisschen das in Ehren halten. Ja. Ist ja auch, dass wir, ich sag mal, nach der Beerdigung haben wir uns mit den ganzen Jungs vom Betrieb und so haben wir uns bei uns auf die Terrasse gesetzt, ein paar Getränke auf den Tisch gestellt und uns die alten Geschichten von früher erzählt. Mhm. Das finde ich eine viel, ich sag mal, schönere Form, das zu verarbeiten, als sich irgendwo einzuschließen. Und das bringt einen dann irgendwie auch besser zusammen. Mhm. Ich kann nur sagen, dass mir das am meisten geholfen hat mit meinen besten Freunden, wirklich, also mit meinem besten Kumpel, mit dem ich studiere, habe ich telefoniert direkt die Tage, immer ganz viel gesprochen, mit meiner Mutter, mit der ganzen Familie. Wir haben abends zusammengesetzt, die ganze Zeit geredet. Das hat mir eigentlich am meisten geholfen, wenn ich. Und es musste nicht mal viel zurückkommen. Es war einfach nur das von der Seele reden. Das hat für mir am meisten geholfen. Und das war, glaube ich, auch die Trauerarbeit, die einen dann eben, ich sag mal, weitergebracht hat, dass man nicht in so ein Loch fällt.
Ich habe so einen Satz, der mir richtig gut hilft, und das ist das, dass Papi gewollt hätte, dass ich ein schönes Leben habe. Das hat er so, als ich ihn noch hatte, hat er alles dafür getan, dass es mir immer gut geht. Und er hätte sich das im Leben nicht verziehen, wenn er jetzt sieht, wegen mir weint sie jetzt oder wegen mir will sie nicht aufstehen. Und das so im Hinterkopf zu haben, mein Papi, ich stelle mir vor, er könnte mich sehen, sieht jetzt, dass ich immer noch lachen kann, dass ich immer noch aufstehen kann, dass ich auch Freude am Leben habe. Das war so mein Leitsatz, mein Papi würde es so wollen. Das befreit einen auch so ein bisschen von diesem, Trauergefühl. Ja. Man sieht es auch in der Doku, sitzt ja quasi oder manchmal jetzt an seinem Schreibtisch, an seinem Laptop, muss die Lieferanten, die Geschäftspartner, du bist jetzt ja mit denen in Austausch. Und wenn ich da auf meinen Vater blicke, der hatte immer ein richtig gutes Verhältnis mit denen. Das heißt, die sind so super aufrichtig zu mir, bieten so viel Hilfe an. Und ich zum Beispiel merke, dass das ein richtig toller Mensch war. Und dass man das ja so genießen darf, das, was mein Vater sich da aufgebaut hat.
Genau das würde ich auch bei uns so widerspiegeln. Also egal, was auch hier und da vielleicht mal, ich sag mal, im Generationenkonflikt dann mal ein bisschen nicht so schön war, was man sich so dachte, wenn man irgend sowas mit den Leuten spricht, wie einem helfen, weil er allen geholfen hat. Du konntest ihn anrufen, du hast immer alles bekommen. Und dann genau das Gleiche bekommt man zurück. Was da auf uns zukam an Hilfe und Zuspruch, war echt der Wahnsinn. Also da muss ich auch echt einen Dank an alle aussprechen, die uns geholfen haben und uns auch immer noch helfen, weil wir echt noch einfach auch viele Aufgaben noch vor uns haben.
Ja, ich habe mal eine Frage, eine technische Frage, könnt ihr beide mir beantworten. Wenn jetzt jemand stirbt, der Boss war auf dem Hof, mein Vater, und auf einmal bin ich da in Charge und ich bin derjenige, der den Laden weiterführen muss. Kann ich das einfach so ohne weiteres machen oder muss ich da bei Behörden irgendwie Bescheid sagen, weil Vater Staat, so habe ich ihn zumindest kennengelernt, der sagt erstmal, Moment mal, hier müssen die 100.000 Formulare ausgefüllt werden, da musst du zu Ämtern gehen, da musst du erstmal was nachweisen. Wie war das, Klaas?
Erzähl gerne, dann kann ich die Geschichte bei uns erzählen. Okay. Weil wir sind noch mittendrin. Ja.
Ja, genau. Also in Deutschland kannst du natürlich nicht einfach so machen, wie es dir am besten passt, sondern es gibt natürlich ein Erbrecht und im besten Falle gibt es ein Testament. Und man muss zum Beispiel auch hofesfähig sein, um einen Hof bewirtschaften zu können am Ende. Also wenn es jetzt bei dir zum Beispiel, weil du ja mit dir angefangen hast, du bist ja Radiomoderator geworden und deswegen hast du nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Du könntest jetzt nicht einfach diesen Hof erben und weiterführen, zumindest
wenn
im wirtschaftlichen Sinne.
Irgendwo jemand einen Hof hat und der vererbt den und dann sagt der Kuhlage, den fand ich nett im Radio, dem gebe ich dir jetzt diesen Hof. Dann dürfte ich den Hof nicht übernehmen und den bewirtschaften?
Weil du nicht hofesfähig bist.
Nee, das
du bist
wir das erste.
Ja, das wollen wir echt mal sehen. So lange diesen Podcast hier gemacht, sollte jetzt ja längst möglich sein.
Hallo, bin qualifiziert. Nee, was?
Man muss das erst nachweisen, ob man eine Ausbildung dazu gemacht hat. Ah. Oder manchmal zählt auch schon, wenn du auf dem Hof mit aufgewachsen bist und dort jahrelang gelebt hast, dann könnte man das vielleicht auch schon mit einrechnen.
Also da, bei uns ist das ein bisschen so ein längerer Prozess. Also ich sag mal so, ich würde mal jetzt einfach vorne anfangen. Ja. Im Prinzip muss ich das noch. Aber kann ich auch, weil ich ein Studium habe, was passt und natürlich auch lange Familienarbeitskraft gewesen bin, so gesehen. Bei uns war es jetzt so, es gab eine Patientenverfügung, das kann ich auch nur jedem empfehlen, sowas unbedingt zu machen, ordentlich aufzusetzen, eine Patientenverfügung mit einer vollumfänglichen Vollmacht über den Tode hinaus, wo sich meine Eltern gegenseitig eingesetzt haben. Das heißt, meine Mutter ist Rechtsnachfolge von meinem Vater. Und so lange, wie jetzt, ich sag mal, das Testament noch nicht eröffnet wurde und meine Mutter jetzt quasi ins Grundbuch eingetragen wurde, läuft das alles über den Nachlass von meinem Vater quasi. Und das muss alles umgeschrieben werden. Konten müssen bei den Lieferanten überall oder auch überall umgeschrieben werden, dass man handlungsfähig ist. Das geht natürlich nur mit so einer Vollmacht. Also wir setzen im Moment alles auf Null und müssen uns in alles nochmal neu einarbeiten und das über die Bühne bekommen. Und dann erst, also so gesehen ist meine Mutter jetzt die Betriebsinhaberin. Ich führe den operativ. Ist ja immer ein Unterschied, ob wie es jetzt in der Realität oder auf dem Papier ist. Und dann gucken wir uns an, wie man diesen Betrieb sauber dann auch steuerlich irgendwann übergibt. Das ist so das Thema.
Und ich sag mal, hat euer Vater euch das dann einfach gemacht, weil irgendwie so viel dokumentiert war, aufgeschrieben war?
Ja, also ich sag mal, meine Mutter ist ein super, super strukturierter Mensch, die hat bei uns die Bücher gemacht und das alles echt gut auf Reihe gehabt und mein Vater war der draußen operativ alles gemacht hat, geregelt hat, telefoniert hat, dies, das, Biogasanlagen, welchen Part ich auch jetzt hauptsächlich übernommen habe. Und da muss ich sagen, war mein Vater jetzt nicht so der größte Fan, Sachen aufzuschreiben, muss ich schon ehrlich sagen. Und wenn dann halt, er hatte viele Notizblöcke bei sich. Nee, der hat ein super Gedächtnis, er hatte alles im Kopf gehabt und hat alles aus dem Kopf geregelt, dann ist das Geschäft gewachsen.
Und es gibt natürlich auch immer keinen Mailverlauf, ne? Landwirte machen eigentlich alles 100% über Anrufe.
Ja, und das wenn du nicht sauber aufgeschrieben hast, Dokumentationen oder wie man was macht, auf so eine Biogasanlage zum Beispiel, ist nicht wie so ein Ackerbau, wo du jedes Jahr, ich sag mal, auf dem Acker neu anfängst, dir mit Bodenproben, ich sag mal, den Bestand mal so angucken kannst und dann eigentlich mit eigenem Wissen weitermachen kannst. Eine Biogasanlage ist total viel Prozesswissen und ja, damals haben wir da so ein Rührwerk gewechselt, dann haben wir aber das umgeklemmt, weil das ging so rum nicht. Das hat aber niemand aufgeschrieben und dann stehst du da, das weiß keiner mehr, dann stehst du da, warum funktioniert das jetzt nicht? Ist in den Plänen, ist das doch alles so geschrieben, das kann doch nicht sein. Und solche Sachen, das ist so.
Steht
das.
Man da manchmal da und denkt so, Vater, jetzt könnte ich dich gebrauchen?
Ja, wirklich. Erstmal denkt man sich, was hast du denn hier gemacht? Und dann denkt man sich, ja, kann ich dich jetzt nicht einfach anrufen? Das wäre schön, ne? Und dann wühlt man sich aber durch Schaltpläne, ruft Leute an, die damals vielleicht geholfen haben und dann weiß der noch, dass der noch dabei war vor 10 Jahren und das noch gemacht hat, dann ruft man die Leute an und helfen die Leute einem auch und dann kriegt man es auch auf die Reihe. Das ist so die Lösung. Aber hauptsächlich war ich Problemlöser in der Zeit. Aber ich habe daraus gelernt, dass ich jetzt auf jeden Fall deutlich mehr aufschreibe, dokumentiere, gucke, dass es nachverfolgbar ist, strukturiert ist, dass, was weiß ich, wenn mir irgendwas passiert, kann ja genau das Gleiche passieren, dass Leute da hinterherfinden können und das möglichst gut nachverfolgen können, ja, auch wenn man da überhaupt nicht mit rechnet. Das
ist immer so ein unangenehmes Thema. Bist du da gut aufgestellt, Kuhlage? Also hättest du jetzt ein Testament, hättest du jetzt, hier sind meine ganzen Passwörter,
vielen
hier
Dank,
ist mein PIN
Maya.
Von meinem
vielen
Handy.
Vielen Dank, dass du das jetzt ansprichst, weil das ist
selbst
genau
die Frage
der
fühlt sich schon unangenehm an.
Boah, ich habe seit 15 Jahren habe ich so ein dickes DIN A4 Buch bei mir zu Hause liegen, da sind so lauter Vordrucke drin. Also musst du nur noch ausfüllen. Ich bin da auch schlampig und müsste das dringend, wirklich dringend machen.
Liebe Hektis, ihr könnt uns ja auch mal schreiben an 63hektar@ndr.de und uns mal berichten, wie gut ihr da aufgestellt seid. Mhm. Und vielleicht habt ihr auch einen Schicksalsschlag erlebt und könnt uns erzählen, wie ihr das damals gelöst habt. Vielleicht habt ihr noch Tipps, die wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben.
Mich würde noch mal was interessieren. Also spürst du, wenn du so auf dem Hof bist, du hast ja vorhin gesagt, ja, du spürst irgendwie so den Einfluss und das Lebenswerk von deinem Vater eigentlich überall und man sieht es auch so. Verpflichtet dich das zu etwas, dass du dann sagst, okay, ich glaube, mein Vater hat sich das und das für den Betrieb gewünscht, ich muss das so weitermachen und kommst du da manchmal in Konflikte, weil du denkst, ich will es aber lieber anders machen?
Also man denkt sich schon, klar, also mit dem Lebenswerk und was er so vorhatte, wir hatten, ich sag mal, auch ähnliche Visionen, wo es hingehen konnte. Das war schon mal richtig gut, um auch zu denken, okay, da soll es hingehen. Dann hat man sich hier vielleicht, wenn man so ein kleines Bauvorhaben hat, um Kleinigkeiten mal so ein bisschen gekabbelt. Aber das war immer eigentlich eine große Richtung, in die man hin wollte und in die möchte ich auch weitergehen. Und das ist schon die Sache. Jede Generation hat ihre eigene Handschrift. Und dann muss auch oder dann sollte natürlich auch die Generation davor oder so in jedem Betrieb, wenn man dann zusammenarbeiten will, dann irgendwann auch, ich sag mal, abgeben und sagen, okay, das ist jetzt dein Ding, das ist deine Handschrift, mach das weiter. Und da war mein Vater auch total offen. Also der war, okay, wenn du meinst, mach. Ja, da gucken wir jetzt nach vorne und das werden wir auch so machen, wie wir es...
Ja.
Also diese ganze Verantwortung, diese ganzen Zahlen, wie wenn man 25 ist, kriegt man da manchmal schwitzige Hände, weil man denkt so, wow, das ist eine ganz schön große Nummer für mich jetzt gerade.
Ja, weil es manchmal so unübersichtlich ist. Viele verschiedene Geschäftsbereiche, unübersichtlich und das ist, da denkt man sich manchmal, boah, man muss immer den Überblick behalten. Das ist eigentlich so das
und
Wichtigste.
Und auch vieles nicht planbar, ne? Also ja. Vieles ist ja davon irgendwie abhängig, dass ich gut strukturiert meinen Alltag mir irgendwie so vorstelle und dann ruft aber die Biogasanlage an, dann gibt es da ein Problem und dann schaffst du nicht das, was du eigentlich machen wolltest und du rennst eigentlich meistens so hinterher, gerade in solchen Situationen.
Ja, also das war schon...
Und das ist ein bisschen das Problem. Ich fand, deine Frage vorher klang so ein bisschen, wie ist das eigentlich so in diese Fußstapfen zu treten. Mhm. Und irgendwie möchte ich mich immer lösen von diesem, man tritt jemanden so in die Fußstapfen so nach. Also weil, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, meine Füße sind generell schon viel kleiner als die von meinem Vater. Und eigentlich finde ich es eh so im Leben, man läuft ja eigentlich von Anfang an als kleines Kind neben den Eltern an der Hand. Ja, also man läuft ja eigentlich von Anfang an seine eigenen kleinen Spuren. Am Anfang, ne, wenn man klein ist und stolpert oder schüchtern ist, dann hast du die Hand von deinen Eltern oder wir bleiben jetzt mal beim Vater und du hältst dich an der Hand von deinem Vater fest. Und der zieht dich dann nach vorne und sagt, sei nicht so schüchtern, sei mutig und so weiter. Und irgendwann, je älter man wird, dann verschiebt sich das und man hat selbst irgendwann den Vater an der Hand. Und ich hätte das eigentlich noch sehr gerne auch zurückgegeben, ne? dass man die Eltern so hält. Und du hattest auch, glaube ich, gesagt, er wollte immer mal so ein bisschen ruhiger machen. Ne? Er wollte auch irgendwann mal weniger machen. Mein Papa hat das zwar nie gesagt, der hat, egal wie alt ich wurde, hat er immer gesagt, ach, in 3-4 Jahren kannst du nach Hause kommen. Egal wie viele Jahre schon verstrichen sind, der hätte es heute wieder geantwortet, in 3-4 Jahren kannst du nach Hause kommen, weil er einfach so viel Spaß an der Sache hatte. Aber ich hätte es ihm trotzdem gerne gegönnt, dass er mehr Freizeit, mehr Reisen, mehr Familie, mehr alles hat, außer nur diesen Betrieb.
Mhm. Genau. Das war bei meinem Vater... So ein bisschen so, dass er mit gesagt hat, mit 50 Jahren wollte er, weil er hat viel gearbeitet in seinem Leben, wahnsinnig viel. Und das ist auch das, was die Leute drumherum gesehen haben. Er war ein absoluter Sympathieträger, ein richtiges Unikat, was die Leute kannten. Was ich vielleicht auch einfach nicht so widerspiegeln kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute mich als nicht so sympathisch sehen oder vielleicht, wenn sie mich noch nicht kennengelernt haben, einfach skeptisch sind. Kann ich absolut verstehen und das ist auch die Sache. Ich werde bestimmt ein bisschen einen anderen Weg gehen. Das ist dann so. Mhm. Aber genau, das, was du auch sagst, das hätte ich ihm auch vergönnt, weil er hat wirklich richtig gerackert die letzte Zeit und war auch, ich sag mal, es ist auch eine psychische Belastung, die er mitgemacht hat. Auch unternehmerisches Risiko, schlechte Jahre.
Große Zahlen, die man
große
da
Zahlen, manchmal rot.
Ja,
das ist natürlich so im Unternehmertum und deswegen hätte ich ihm gegönnt, dass er dann, ich sag mal, wenn ich nach Hause gekommen wäre, dass er dann auch mal ein bisschen lockerer hätte was machen können, zwischendurch noch ein bisschen Trecker fahren, was damals eigentlich auch seine Passion war.
Ich finde dich sehr sympathisch. Entwickelt. Also wenn du dich fragst, ob du sympathisch bist, die Frage kann ich dir beantworten, finde ich sehr, sehr nett. So.
Danke.
Was würdest du Menschen empfehlen, die vielleicht so wie du jung sind, auf dem Land arbeiten, in einer Situation sind, wo sie ihre Eltern vielleicht noch haben? Was empfiehlst du ihnen dringend?
Was ich dringend empfehle, ist, dass man die Landwirtschaft nicht als Entschuldigung nehmen sollte, keine Zeit für Familie oder sonstiges Freunde zu haben. Bei mir selber habe ich es auch ganz viel mitbekommen. Man hatte nicht so richtig Quality Time mit der Familie, was vielleicht andere, ich sag mal, in normalen Jobs haben. Das ist genau so ein Job, finde ich, der in dieses Zahnrad der Gesellschaft mit reingehört und genauso auch irgendwelche Freiheiten haben soll und nicht unbedingt Familie und so alles opfern sollte. Und dass Landwirte auch dafür einstehen, dass sie sagen, okay, ich nehme jetzt Zeit für meine Familie und ich finde, das sollte auch wirtschaftlich möglich sein und sich darauf auch nicht, keine Angst haben, darauf auszurichten, weil alle sagen, ja, Landwirte müssen, aber das sind die ja gewohnt oder so. Mhm. Also das wäre meine Empfehlung, weil das habe ich schon auch gemerkt in meiner Kindheit. Ja, vielleicht 2-3 Mal an der Ostsee, dann haben wir mal Skiurlaub gemacht, aber nur mit Mama, weil Papa auch wieder arbeiten war.
Ja, ist das auch etwas, was du so mitnimmst, Maja, das, was Klaas gerade gesagt hat, sich vielleicht irgendwie so doch ein bisschen mehr Zeit für Familie zu nehmen und nicht den Job nur an erste Stelle zu stellen?
Ja, ich hätte das genauso gesagt wie Klaas. Und sich auch vielleicht so ein bisschen loszulösen von dem Platz, der frei wird, ne? Also jetzt bei uns zum Beispiel, bei dir auf dem Betrieb, du musst jetzt ja original die Stelle erfüllen, die dein Vater mit all den Aufgaben und Fähigkeiten, die er hatte, da bist du jetzt erstmal so reingesprungen, aber vielleicht ist das gar nicht das, was dich erfüllt oder was du besonders gut kannst, vielleicht willst du was anderes viel mehr machen und vielleicht kannst du was anderes auch viel, viel besser. Und sich da so Stück für Stück auch seine Position sich so ein bisschen anzupassen und den Betrieb daraufhin anzupassen, das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel mich hätte es ja auch treffen können, dass man mir sagt, du pass mal auf, im Büro, das hat deine Mami immer gemacht, das wird jetzt deine Stelle, die frei wird, Buchhaltung. Mhm. Da wäre ich eingegangen wie eine Primel. Ich weiß, dass ich so einen Job für mich nicht sehe, weil ich darin nicht gut bin. Und sich das so einzugestehen, dann daraufhin auch zu sagen, wir müssen irgendwie dafür jemanden finden, den wir dafür einstellen können, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also nicht einfach nur das machen, was frei wird.
Ja, also das ist, glaube ich, auch allgemein übertragbar, ja. was ihr beide vorhin gesagt habt. Kümmert euch rechtzeitig um eure Liebsten und nicht nur immer um euren Job. Und kümmert euch um euren, ich sag jetzt mal, um euren Scheiß, dass die nachfolgende Generation das vielleicht mal ein bisschen leichter hat, irgendwie so durchzublicken. Also das sage ich jetzt auch in meine Richtung, irgendwie so, ich wird auf jeden Fall jetzt mal eine Patientenverfügung ausfüllen und man vielleicht auch mal ein Testament machen. Also, weil wer weiß, ne?
Wir werden nachfragen, Kotlager. Wir werden nachfragen.
Vielleicht an dich, Klaas, eine letzte Frage, wenn du die erlaubst. Glaubst du, dein Papa ist stolz auf dich?
Ja, da wird meine Stimme dann auch schon ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ich glaube schon.
Glaube ich auch. Glaube ich auch. Also das sieht man auch in der Doku, wer das so wuppt und dabei so souverän bleibt und dann hier zu sitzen und eine Stunde über dieses wirklich emotionale Thema zu reden, da könnt ihr beide sehr stolz auf euch sein. Mal tief durchatmen, weil das fasst mich jetzt auch gerade so ein bisschen an. Was geht dir jetzt nach dieser Dreiviertelstunde durch den Kopf?
Freut mich schon, hier gewesen zu sein. Fand ich auch eine schöne Entwicklung, wie wir so gesprochen haben. Am Ende kommt natürlich dann doch schon vielleicht hier und da nochmal ein bisschen was hoch, bin ich ehrlich, auch wenn man da, über dieses rein betriebliche, geschäftliche auch gut reden kann. Aber ja, das ist schon das, was bleibt. Und das wird auch nicht so schnell vergessen sein. Und wenn man dann eigene Kinder hat, dann wird man da auch drüber nachdenken. Und ich merke, dass ich hier auch in guter Gesellschaft bin, was das angeht.
Ja, das ist schön, dass ihr auch Raum ist, irgendwie auch, wenn mal ein paar Tränchen kullern. Ich freue mich, dass ihr beide wirklich, Maja und du, Klaas, irgendwie so bereitwillig Auskunft gegeben habt, hier zu diesem wirklich emotionalen Thema. Und damit sind wir auch schon fast am Ende der Folge, aber ich will noch mal ganz kurz, weil es vorhin vielleicht ein bisschen untergegangen ist, auf die großartige YouTube-Serie hinweisen mit Klaas und mit seinem Leben auf dem Hof nach dem Tod seines Vaters. Da seht ihr ihn auch mal und wie er sein Leben in die Hände nimmt und versucht, das Beste draus zu machen. Also, das gibt es auf dem YouTube-Kanal von NDR auf dem Land. Das findet ihr problemlos. Ein Thema, das darf ich auch schon mal verraten lassen, ist auf die Biogasanlage, die kaputt ist oder die nicht so richtig funktioniert. Ne?
Mhm. Ist ein Dauerbrenner. Die ruft öfters mal an.
Ja. Und damit sagen wir Tschüss. Und ich muss dringend daran arbeiten, dass ich vielleicht doch irgendwann noch mal hoffähig werde. Ich mitgenommen, das ist mein großes Defizit.
Mach eine landwirtschaftliche Ausbildung. Ich glaube, das macht Sebastian Vettel auch gerade, um Landwirtschaft zu betreiben.
Okay, na, wenn der das macht. Erwähnt. Also bis zum nächsten Mal bei 63 Hektar.
Tschüss.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.